Allianz Brisanz. Allianz Brisanz.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 8 der Staffel 3 von Allianz Brisanz. Wir nehmen an einem Sonntag, ja, Mittag, für uns fühlt sich das irgendwie so ein bisschen nach morgen an, um 13.30 Uhr auf, also parallel zur zweiten Liga. Ich werde jetzt auch gleich eben Sky Go auf dem Handy hier anmachen. Da nochmal eben kurz dann Einblicke reinbringen. Aber erstmal schöne Grüße nach oben, Strohe, ihr habt ihn schon gehört. Harry.
Grüß.
Hast es geschafft?
Ja, ich bin ready.
Ja, bist läuft. Du Rudi?
Und Rudi in Personalunion quasi.
Sauber.
Ja, beides.
Ja, ja, der Allianz Präsenz Podcast war sehr erfolgreich dieses Wochenende und ja, beziehungsweise sehr erfolgreich an einem Samstag. Alle drei haben Samstag gespielt, alle drei relevanten Vereine, die wir gerne mal hier thematisieren. Wollen wir ligatechnisch von unten nach oben oder oben nach unten anfangen oder willst du erst den HSV hinter dir haben?
Nö, wir können ja kurz, also auf Oldenburg gehen wir ja immer nur kurz ein. Dann fangen wir doch mit der dritten Liga an.
Ja, dann fangen wir an zu erzählen, denn ja, ich war leider auf der Arbeit zu dem Zeitpunkt, habe dann kurze Zeit mal bei NDR, das Spiel wurde ja auch im dritten übertragen, dann reingeguckt, die ersten Minuten, also das 1-0 und das 1-1 konnte ich sehen. Das 2-1 habe ich auch noch so mitbekommen und ab da konnte ich dann nicht mehr gucken. Und Oldenburg gewinnt in einem sensationellen Derby 4-3 nach 1-3 Rückstand und du hast es komplett dir angeguckt. Habe ich jetzt richtig?
Ja, über weite Strecken, ja. In die Anfangsphase habe ich nicht ganz mitbekommen. Ich hatte Probleme mit Magenta Sport. Hätte ich das gewusst, dass es auf dem dritten läuft, das wusste ich gar nicht. Hätte ich da geguckt. Aber ja, was soll man eigentlich sagen? Du hast es ja schon im Grunde gesagt. Aber was ich zum Beispiel, es gibt ein paar Dinge, die fand ich ziemlich interessant. Nämlich zum einen, dass Robert Tesche, der alte Hamburger Fußballgott, inzwischen beim VfL Osnabrück spielt. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Und der hat ja dann auch das, ich glaube, 2-1 geschossen und ja, es ging hin und her. Es war eine interessante Partie. Ich dachte am Anfang, also Oldenburg war richtig gut drin und dann hat Osnabrück aber eiskalt, die hatten ja auch einen Elfer, ne?
Ja.
Den hat der Simakala?
Ja, Simakala.
Verwandelt und dann kippte das so ein bisschen dann, ne? Dann ja, auf die Seite der Osnabrücker. Aber auf jeden Fall zeigt sich, dass der VfB mittlerweile so angekommen ist in der Liga. Das fand ich ja schon in der Partie gegen Duisburg, hat man da schon gemerkt. Da waren sie zum Ende hin, hatten sie zwar Glück, aber zwischenzeitlich war da doch sogar mehr drin für den VfB Oldenburg. Also sie kommen langsam an und haben Mentalität und Willenskraft, das sieht man. Und die Zuschauer kommen auch so langsam in Gang, habe ich so. Sonst war es ja immer ziemlich einschläfernd am Marschweg, wenn ich das nur noch aus alten Zeiten zuletzt, die letzten Partien, da war ja doch wenig los und so. Und man, so langsam merkt man, dass da was passiert. So. Und ja, also nach 1-3 Rückstand dann noch so eine Aufholjagd zu starten und dann am Ende das auf 4-3 zu biegen. Aber als es 3-3 stand, dachte ich, jetzt machen die auch noch das 4-3. Da hatten sie danach auch schon die erste Großchance und dann haben sie dann nochmal in der 72. Minute, glaube ich, den Deckel drauf gemacht. Max Wegner, Doppelpack.
Doppelpack, ja, genau. Ex-Bremer auch übrigens.
Ach.
Ja, ja. Der hat für die zweite Mannschaft gespielt damals bei Werder. Letzte Zeit.
Ja, und ja, dann bin ich, muss ich sagen, auch aus ein bisschen aus dem Sessel gekommen. So, das hat mich dann auch mitgerissen und freut mich natürlich. Jetzt hat man, glaube ich, 8 Punkte und hat so ein bisschen die untere Zone verlassen. Wäre natürlich gut, wenn man weiterhin fleißig Punkte sammelt, sodass man dann irgendwann so an einem Punkt ist, dass man sagt, also so richtig mit unten hat man da nichts mehr zu tun. Das wäre natürlich schon mal gut, aber das ist noch ein langer Weg. Aber zumindest zeigt sich, dass da beim VfB was passiert und dass man bemüht ist, da die Liga zu halten und das auch und auch gute Chancen hat. Ich habe nämlich auch einen Talk gesehen letzte Woche, kann man auf YouTube noch sehen. Könnten wir vielleicht mal verlinken. Das war ein sehr interessanter Plausch, der initiiert von der NWZ mit Dario Fossi, dem Trainer, und Peter Neururer war auch dabei, der auch im Stadion war gegen in der Partie Duisburg-Oldenburg. Und er hat auch tatsächlich sehr viel Lobendes über den VfB wusste er zu erwähnen und war ein interessantes Gespräch, ja.
Dann weiß ich ja auf jeden Fall, was ich heute Abend mir angucken werde, falls es mich langweilt. Dass da irgendwie so ein Talk stattgefunden hat, das habe ich mitbekommen durch Tageszeitung etc. Aber dass es jetzt auch noch verfügbar ist, das ist jetzt mir dann neu, aber da freue ich mich dann drauf. Ich glaube, das werde ich mir dann tatsächlich angucken können, ja.
Ja, und das war ja erfreulich. Ne? Und wir haben ja eigentlich ein komplett erfreuliches Fußballwochenende erlebt.
Ja,
ein
9-Punkte-Wochenende. Denn der HSV hat gestern Abend dann 1-0 gewonnen durch ein Tor von Ludovic Reis in der 43. Spielminute. Das Spiel war aber so lala, hatte ich irgendwie das Gefühl. irgendwie plätscherte das so komplett dahin. Es war ja ein Top-Spiel, muss man ja sagen. Das war ja tabellenregiontechnisch eng aneinander dran, beziehungsweise KSC hatte einen guten Lauf zuvor. Und das hat man dann aber leider nicht mehr so sehen können. Und irgendwie, weiß ich nicht, so ganz zufriedenstellend war das Spiel irgendwie nicht, auch wenn dann der HSV 1-0 gewonnen hat. Wie zufrieden bist du da mit dem Spiel?
Ah, da hast du jetzt schon einen rausgehauen, weil die unter den Fans so, oder in der Twitter-Bubble wird das ja schon heftig diskutiert und auch teilweise polarisiert. Mhm. Ich bin aber auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das Spiel einordnen soll. Also im Grunde ist das so ein Spiel, was ja viele sagen, so wie Schalke das auch letzte Saison gemacht hat. Also wenn du solche Spiele gewinnst und einen Dreier da holst, dann zeigt das eigentlich so in die Richtung Aufstieg, ne? Also weil eigentlich, das sind auch so Spiele, die hätte man eigentlich in früheren Saisonphasen oder auch in Saisons grundsätzlich vielleicht dann doch eher nicht mit dem Dreier abgeschlossen. Und es zeigt sich irgendwie dann doch, dass sie es irgendwie hinkriegen, das zu biegen. Wobei ich zeitweilig tatsächlich in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, hat auch Tim Walter gesagt, den KSC besser. Wobei die klareren Chancen dann doch der HSV hat. Das ist ein bisschen kurios. Also, weil irgendwie so zugriffsmäßig, es ging eigentlich ganz gut los und dann hat aber der KSC wurde mutiger, hat dann auch ganz gute Chancen gehabt und vor allen Dingen Heuer Fernandes, der mal wieder, auf den man sich wirklich hundertprozentig verlassen kann derzeit. Also, der holt ja immer was raus und hat immer Paraden drin. Und, also die haben einfach nicht zugeschlagen. Hätten sie da irgendwie das 1-0 oder 2-0 gemacht, dann wäre es schwierig geworden, zumal wenn man weiß, dass der HSV ja nicht gerade so heimstark ist, sondern eher auswärtsstark in dieser Saison. Ich glaube, dann wäre es auch gekippt und dann wäre die Stimmung auch gekippt. Und insofern, das konnte man abwenden durch eine ganz gute, kompakte Defensivleistung. Und aber es gab so zwei Szenen, ich sag mal, vor allen Dingen die von Jatta, ne? Der stand allein vorm Tor, klar hatte ein bisschen schlechten Winkel und einen falschen Fuß da, ne? Ansonsten hätte er da vielleicht nochmal einen Schlenzer gemacht, dann hätte das Ding einfach nur noch einschieben brauchen, dann hätte es da auch 1-0 gestanden, also das war mit Sicherheit wahrscheinlich die größte Chance in der ersten Halbzeit. Jatta, der aber immer noch, wie ich finde, noch keine richtige Bindung hat zu allem eigentlich, zur Mannschaft und zum Spiel, so das wirkt teilweise, also am Ende hat er sich dann doch wieder ein bisschen gefangen, so wie es ja immer so ein bisschen, ist es ja bei ihm immer so himmelhoch jauchzend und so Wellentalbewegungen, das hat er in einem Spiel extrem, finde ich, aber das ist noch nicht so ausgeglichen wie in der letzten Saison, also der braucht noch ein bisschen, habe ich so den Eindruck. Ansonsten hat Muheim wieder gespielt, das ist mir noch aufgefallen für Leibold, der ja letzte Woche sein Startelf-Debüt gegeben hat, aber Muheim eine recht solide Leistung. Und dann war das interessant, weil eigentlich hätte ich gedacht, das geht jetzt mit 0-0 auch in die Halbzeit. Und dann hat dann sich einmal in so einem Spiel, wo Wasser also ein bisschen hin und her ging und wo nicht so richtig Feuer drin war, dann hat sich einer mal das Herz genommen und Mut genommen und Ludovic Reis dann eben und dann schön in die Mitte gezogen. und einfach mal drauf gehalten und das Ding dann schön, also ging noch gegen den Innenpfosten und dann rein und ja, dann stand es 1-0. Und solche Aktionen, die wünscht man sich natürlich häufiger, dass da mal jemand einfach so den Mut hat, einfach auch mal drauf zu halten. Mhm. Und ja, dann stand es 1-0. Und in der zweiten Halbzeit war es dann auch ein bisschen anders. Da war der KSC nach, ja, am Anfang war es auch noch wie in der ersten Halbzeit, aber so im Laufe der zweiten Halbzeit hat man doch gemerkt, dass wie sagte Eichner, die Körner ausgingen. Und dann hat der HSV das eigentlich auch dominiert und hatte Zugriff und dann war nicht mehr so viel los, sage ich mal. Ne? Und man hat dann natürlich immer noch verpasst, das 2-0 zu machen. Also Glatzel, eine Chance, kann ich mich erinnern. Das war wie eine hervorragende Hereingabe von Jatta übrigens, da diese Licht und Schatten, da hatte er auf jeden Fall einen guten Moment. Und aber da ist der Ball so ganz kurz vom, ja, bevor er den Schuss tätigen konnte, ist der Ball so aufgesprungen und dann konnte er den nicht mehr richtig treffen und dann, ja, im Grunde, das war aber die Chance zum 2-0. Hm. Und dann dachte ich auch, hoffentlich rächt sich das nicht, aber man ist recht kompakt hinten und das konnte man das gut wegverteidigen, wenn irgendwie noch was kam und hat die Partie dann am Ende dann auch, sage ich mal, am Ende kann man sagen, verdient. Also es ist jetzt nicht so, dass es komplett glücklich ist oder so, aber konnte man sagen, dann hat man es dann auch über die Zeit gebracht und hat diese wichtigen 3 Punkte. Weil das hieß ja schon so, ne, geht das jetzt so weiter mit den Heimniederlagen und ja, 1-0 ist 1-0. Also es ist jetzt nicht so, dass ich überschäumend vor Freude bin, aber es beruhigt halt zumindest so ein bisschen. Aber ich finde, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also man merkt, dass das irgendwie noch so ein bisschen ist. Ich finde, es ist teilweise, lassen sie noch zu viel zu. Auch wenn sie es gut verteidigen, aber das ist einfach noch so. Das war in der letzten Saison noch ein bisschen anders, fand ich. Und die Mechanismen, die müssen einfach noch mehr greifen. So, da muss noch ein bisschen was passieren. Da denke ich, da geht noch mehr. Und ja, vielleicht ist es auch gut so, dass man daran noch arbeiten muss, dass das eben noch nicht 100% ist. Und dass man auch vielleicht noch nicht auf Platz 1 ist oder so, sondern dass man, ja, dass man jetzt... ich sag mal, jetzt kommt ja der Angstgegner schlechthin, Holstein Kiel, nächste Woche, aber dass man zumindest oben dran ist. Was ich noch interessant fand und auch wieder komisch ist, dieses KSC-HSV-Ding, dieses Bashing, was da schon wieder ablief und auch bei Twitter. Mhm. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Das können ja viele nicht nachvollziehen. Ich meine, es gibt eigentlich keine Rivalität. Es gab eine Relegation, ja. Gut, Relegation gibt es jedes Jahr zwischen zwei Vereinen und da war schon wieder so viel los und auch im Spiel auf die Karlsruher Bank fand ich also unsäglich, das fand ich schon im Pokalspiel so, die regen sich auf, die rennen aufs Spielfeld und halbwegs und schreien da rum und gestikulieren und das kann ich irgendwie nicht so nachvollziehen, zumal der Schiedsrichter gestern, es gab noch eine Elfmeterszene, die wurde dann überprüft und zurückgenommen, also der HSV hätte fast noch einen Elfmeter bekommen. Aber der hat eigentlich alles richtig gemacht, ne? Mhm. Und die haben sich total aufgeregt nach dem Spiel, also nach Abpfiff sind die alle auf den Schiedsrichter losgerannt. Ich dachte, was wollen die? Was ist da passiert? Und das sorgt natürlich auch so ein bisschen dafür, dass die Fans dann auch aufgebracht sind. Wobei man nun wirklich nicht sagen kann, dass es am Schiedsrichter lag. Das hat Eichner dann in der PK, als das Adrenalin weg war, dann ja auch zugegeben, dass das ein bisschen too much war und so weiter. Ne? Mhm. Also das liegt immer noch so ein bisschen in der Luft und natürlich ärgert die, dass der HSV im Grunde gegen den KSC immer recht gut aussieht, aber ja, mein Gott, ne? Ich habe jetzt nicht irgendwie ein besonderes Gefühl, wenn wir gegen den KSC spielen, muss ich sagen. Also das ist gegen Werder oder gegen St. Pauli doch noch ein bisschen anders, ne? Naja, aber
gegen gut. Kiel jetzt aber, der Angstgegner, wie du ja gesagt hast, steht als nächstes an. Freitagabend spielt ihr? Habe ich das richtig im Kopf? Ja, ne?
Weiß ich nicht, kann sein.
Ich glaube 18:30 irgendwie oder so habe ich jetzt in Erinnerung, dass das nächste Spiel ist. Ja, genau, Freitag in Kiel. Ja. Was wird das?
Was wird das? Also wir sind auswärts stark, haben noch, glaube ich, auswärts noch nicht verloren. Mhm. Kiel hat jetzt unentschieden in Regensburg gespielt. Und tabellarisch Ich sehe gerade, dass Darmstadt auch schon wieder führt. Na super.
Ja, Darmstadt führt 1-0.
Hat uns schon wieder überholt. Ja, Holstein-Kiel steht ja ganz gut da. Auf Platz 6 zurzeit mit 12 Punkten. Die wollen natürlich wieder den großen HSV. Die bezeichnen das ja als Derby, ich ja nicht. Schlagen und wir tun uns da schwer, das ist einfach so. Aber irgendwann muss ja mal irgendwann muss das ja mal durchbrechen, dass wir da mal gewinnen. Ne? Und wir haben auswärts noch nicht verloren. Ich sag mal, tendenziell deutet vieles auf ein Unentschieden hin. Ich hoffe trotzdem und ich tippe jetzt, bin jetzt mal mutig. Übrigens tippen, da komme ich gleich wieder dazu. Da habe ich ja auch schon wieder einen Bock gemacht. Ne?
Ich hatte schon eine perfekte Überleitung eigentlich gerade mit
zurechtgelegt für dich. Aber ich sage noch meinen Tipp, 1-2. Also 2-1 für den HSV und Glatzel wird wieder treffen.
In der Tendenz gehe ich mit, aber das wird nur 0-1 ausgehen.
Nehme ich auch.
Ja, gut, du hast von 100% gesprochen gerade eben, ob man die erreicht hat oder nicht in dem Spiel. Deine Tippübersicht bei Kicktipp in der zweiten Liga liegt garantiert überall, aber nicht nah an 100%. Harry, drei Punkte auf die rote Laterne und nach oben hin sind das, das sind schon die ein oder anderen Punkte, die du dann da noch aufholen musst. Das sind, glaube ich, 39 Punkte, die jetzt auf Platz 1 sind.
Ja.
Ja. Wirst du den Klassenerhalt schaffen?
Aber du sagst ja mal, Kevin Erkens auf Platz 1, der hatte eigentlich keine Ahnung und trotzdem 94 Punkte.
Das ist ja das
Merkwürdige. Naja, ich habe schon wieder zwei Tipps verhauen, also gar nicht getippt. Dann habe ich eine Nachricht bekommen, danke übrigens nochmal, Chips, ne? Und Chips die HSV. Und dann konnte ich nochmal. Also ich habe das wirklich gemacht. Ich war auf dem Konzert und habe dann ganz schnell die Tipps da per Handy eingegeben, auch in der ersten Liga. Und da habe ich ja die rote Laterne übrigens.
Mhm.
Also die Performance ist noch ausbaufähig, aber ich habe mir vorgenommen, ich ziehe das von hinten auf diese Saison. Ich komme.
Nee, du bist tatsächlich Ende. In der ersten Liga bist du. Ah nee, jetzt habe ich gerade falsch geguckt. Ja, stimmt.
Ja. Ja. Gut, das kann sich heute noch ändern. Heute sind ja, glaube ich, noch Spiele, aber ja.
Nee, was quatschst du denn? Du bist Zehnter.
In der ersten Liga?
Ja, klar, du bist Zehnter in der ersten Liga.
Wo war ich denn letzter? Ist das jetzt durch das Darmstadt-Spiel? Ist das,
ja, kann wahrscheinlich. Das sind immer aktuelle Punktzahlen da tatsächlich.
Ja, wird wahrscheinlich der Grund sein. Aber ja, ich sag mal so, da ist noch Luft. Viel Luft nach oben. Beim HSV wenig und bei mir ist noch sehr viel Luft nach oben.
Ja, gut. Ja. Haben wir also auch das für dich unangenehme Thema beendet. Erste Liga Spitzenreiter brauche ich dir ja nicht erzählen. Zweite Liga, da müssen wir echt mal zusehen, dass wir da Kevin Erkens runterkriegen.
Ja.
Was der da zu suchen hat auf Platz 1, das weiß er selber, glaube ich, nicht.
Ja,
ansonsten Nico Philipp auf Platz 2. Türnbüttel 1887 auf Platz 3 und Amaechi 10 Buden teilt sich den vierten Platz mit Freelider.
Ja, wir haben eigentlich die besten Namen, das können wir auf jeden Fall schon mal sagen in unserer Tipprunde. Also das steht fest.
Gut, in der ersten Liga die Tabellensituation auf Platz 1. Meine Wenigkeit, kurze Hose auf 2, Nico auf 3 und Kevin Ernst auf 4. The Freakolix geistert aktuell auf Platz 10 rum, teilt sich mit Werder Best den 10. Platz. Also auch da geht's um den Klassenerhalt bei dir, aber
wie
sieht das da ein bisschen besser aus? 42 Punkte an noch nicht mal 5 vollendeten Spieltagen zu, was hattest du? In der zweiten Liga hast du 55 Punkte an fast 8 beendeten Spieltagen. Also das Die Quote ist in der ersten Liga bei dir tatsächlich besser, würde ich sagen.
Tja. Aber du weidest dich auch gern an meinem Elend, ne? So ein bisschen, ne?
Ja, doch.
Ja, das merkt man. Doch. Ja.
Weil als wir dann mit den Tipprunden angefangen haben, hast du dich immer als großen Tipper angepriesen.
Ja?
Ja.
Also, ich sag mal, Bet and Win ist noch weit entfernt bei mir.
Ja gut, das lassen wir sowieso mal. Da lassen wir die Finger am besten von. Gut, HSV also gewinnt 1-0 gegen KSC und wird eine Serie starten, indem sie nochmal 1-0 gegen Kiel gewinnen.
Ja,
nehme ich. Der VfB Oldenburg hat 4-3 gewonnen. Weißt du da jetzt aus dem Stegreif, wer der nächste Gegner ist?
Nee.
Gut, dann schauen wir da nochmal eben nach.
Schauen wir
mal nach. Steht aktuell übrigens gegen Elversberg noch 0-0 in der dritten Liga.
Ja.
Auch ja nicht ganz uninteressant. Meppen nämlich mit 9 Punkten auf Platz 11, 1 Punkt, 2 Tore und 1 Punkt besser als der VfB. Also da auch interessant. Mhm. So, der VfB reist nach Dortmund.
Ach ja, die Partie. Findet die jetzt eigentlich im Signal Iduna Park statt? Weil damals schau war das mal.
Es steht hier bei Kicker die Rote Erde Dortmund. Ach. Das ist das Stadion am Signal Iduna Park, am Westfalenstadion. Dran. Ob das jetzt dann doch noch da drin stattfindet oder nicht, das wird man sehen. Ja. Dortmund 2 aktuell auf Platz 19. Da scheint wohl nicht alle so zu laufen. Gegen Essen hat man das letzte Spiel vor 4 Wochen gewonnen. 1-0 und sonst allgemein auch nicht so ganz berauschend irgendwie. Am ersten Spieltag einen Punkt geholt, dann zweimal verloren. Gegen Essen gewonnen. 3 Niederlagen stehen dann jetzt zu Buche. Und der VfB, ich will jetzt nicht sagen im Aufwärtstrend, aber in den letzten 3 Spielen ungeschlagen.
Mhm. Ja, läuft.
Was würdest du sagen, wie geht's aus?
Dortmund ist ja nicht so prickelnd gerade, also die zweite. 1-1.
1-1. Ja gut, ein Punkt kann auch helfen. Ne? Wenn der am Ende des Spiels oder am letzten Spiel da fehlt, dann ärgert man sich. 4 Abstiegsplätze. Wir hoffen einfach mal, dass es für den VfB weiterhin so gut weiterläuft, wie es jetzt gerade aktuell läuft. Und ich würde sagen, ich bleibe optimistisch und der VfB gewinnt das irgendwie. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es auch wieder ein ziemlich spannendes Spiel werden kann.
Jo.
So, spannendes Spiel. Kommen wir zum SV Werder Bremen.
Ja.
Was hast du von dem Spiel mitbekommen? Frage ich dich wie immer zuerst.
Dieses Mal relativ wenig. Ich habe, glaube ich, in der Zusammenfassung bei Sky noch mal kurz was gesehen.
Mhm.
Und das war wohl wieder so Last-Minute-mäßig, ne? Relativ zum Ende hin, oder?
Ja, also Bochum ist ziemlich fulminant gestartet, hat gleich in den ersten 2 Minuten 2 gute Chancen gehabt und ja, Werder schaffte dann irgendwann so ein bisschen das Heft in die Hand zu nehmen. Trotzdem war Bochum eigentlich immer irgendwie gefährlich. Gute Pässe auf Asano teilweise, dann hinter die Kette gespielt worden, der dann halt durch war. Aber irgendwie war Bochum trotz dessen im letzten Drittel nicht zwingend genug. Und das hat sich dann halt dementsprechend gerecht. Und Werder hatte dann auch so, ich sag mal, Anfang zweiter Halbzeit bis zur 60. vielleicht 65. rein, hatten die dann das Spielgeschehen absolut in der Hand. Und auch eine Chance nach dem anderen. Was man übrigens erwähnen muss, ist der Freistoß in der 40. Minute von Niklas Schmidt aus knapp 30 Metern, den er da in den Innenpfosten ballert. Also da hätte auch schon gerne reingehen dürfen. Mhm. Und die klaren Chancen hatte dann doch deutlich Werder Bremen. Und man muss schon sagen, dass man dann das Gefühl entwickelt hat, so wer die Dinger vorne nicht macht, der wird hinten bestraft. Und dann ging es ja auch irgendwann so los. Der VfL konnte dann irgendwann dieses Heft zurückgewinnen und war stark am Drücker. Dann gab es eine kurze Verletzungspause, beziehungsweise kurz, die war schon relativ lang tatsächlich, von Jiří Pavlenka, der in einem Zweikampf mit Asano, ich glaube, die Hüfte oder den Oberschenkel ziemlich hart ins Gesicht bekommen hat. Das kann passieren, das war überhaupt keine Absicht von Asano. Musste erstmal, ich glaube, 5 Minuten fast behandelt werden, weshalb es dann auch wieder eine ziemlich lange Nachspielzeit in diesem Spiel gab. Und so ein bisschen hatten dann die Werder-Fans, also da schließe ich mich jetzt mal mit ein, dann die Hoffnung, okay, jetzt konnte man sich vielleicht wieder ein bisschen beraffeln und jetzt können wir mal wieder ein bisschen spielen und das passierte dann eben nicht. In der 80. Minute stand es 1-0 für Bochum. Der gerade erst eingewechselte Philipp Hoffmann hat dann ein Tor geschossen, nachdem, ich glaube, Förster sich über rechts an der Grundlinie durchgetankt hat und den Ball dann auf Hofmann spielen will. Der eingewechselte Niklas Stark spielt, klärt den Ball im Prinzip von der Linie an die Hand von Philipp Hoffmann, der somit dann das Tor mit der Hand erzielt hat. Der VAR hat es zurückgenommen. Natürlich folgerichtig. Wenn ein Tor mit der Hand erzielt wird, muss es zurückgenommen werden. Und da war dann der VfL Bochum so ein bisschen geschockt wieder. Und ja, Werder schoss dann das 1:0 in der 86. Da gab es dann auch viel Palaver, Lambropoulos und Füllkrug. Die hatten sich das ganze Spiel schon immer irgendwie so ein bisschen in der Haare. Die halten sich beide gegenseitig nicht zwingend, aber auch nicht jetzt faultechnisch. Bochum meinte dann zu monieren, dass das ja dann faul von Füllkrug gewesen wäre. Der war aber einfach nur eine Sekunde schneller in der Reaktion. Schöne Flanke von Weiser und dann stand es dann endlich 1:0. Und ja, das 2:0 folgte dann in der Nachspielzeit. Da wurde dann ein Einwurf schnell ausgeführt. Ich glaube auch wieder von Weiser auf Berg. Und Berg rennt in den Strafraum rein, ist im Ballbesitz und Lambropoulos grätscht ihn halt um. Und ziemlich unstrittiger Elfmeter, gerade eben im Doppelpass, war Siebert auch eben eingeladen, sich zu erklären, beziehungsweise halt das alles so auch nochmal zu schildern. Und da gab es halt überhaupt keinerlei Ansätze, dass da auch der VR hat es natürlich gecheckt, aber da hätte der nicht für eingreifen müssen. Es war eine klare Situation, so gab es dann den Elfmeter. Das ist ein Elfmeter, den du gegen Bochum kriegst, aber drin ist, ist ja nicht immer gleich gesagt. Manuel Riemann ist ja ein starker Elfmetertöter, das muss man ja nun mal sagen. Trotzdem hat Füllkrug den eiskalt verwandelt. Werder wechselte nochmal sehr defensiv, nahm dann Schmidt und ich glaube Schmid beide runter, wo dann Groß kam runter, Gruev kam rein und Rapp kam für Niklas Schmidt. Da hat man sich dann ein bisschen defensiver eingestellt, sogar vor dem Elfmeter war das. Und das 2:1 ist dann trotzdem nochmal gefallen, tatsächlich. In der 6. Minute der Nachspielzeit war Masovic nach dem Zuspiel von Hofmann zur Stelle. Allerdings stand Hofmann beim Zuspiel wieder im Abseits und somit musste das dann auch zurückgenommen werden. Ja, 2:0 gewonnen. Das, was ich letzte Woche so ein bisschen angeprangert habe mit der Defensive, dass man zu viel Gegentore kassiert, was ja auch die Werder Bremen Spieler und Trainer Stäbe gesagt haben, hat man jetzt geschafft. Man hat 2:0 gewonnen, auch wenn man zwei Dinger kassiert hat, aber im Endeffekt steht das 2:0 da und man kann, glaube ich, ganz zufrieden sein, ja. Doch. Irgendwie
das
schon.
Das denke ich doch auch.
Nur also, es darf dann auch mal gerne jetzt angefangen werden, die Tore früher zu schießen und nicht immer erst in den letzten Sekunden.
Aber das spricht ja für eine Mentalität. Und das ist ja das, was ich letztes Mal schon erwähnte, glaube ich. Also auf jeden Fall ist da ein Wille da und eine Mentalität. Also das am Ende immer noch so hinzukriegen, das schaffen nicht viele. Und ich glaube, jetzt wird man ja dann auch gegen Augsburg spielen und da auch einen Dreier holen. Da bin ich auch relativ von überzeugt. Ich habe übrigens witzigerweise nicht nur die Spiele dann noch nachgetippt, sondern auch gleich den nächsten Spieltag in Liga 1 und 2 und in der Helichtspielgruppe. Da bin ich auch mit drin. Also alles getippt, was zu tippen war. Also das jetzt da kann jetzt nichts mehr passieren. Und ich habe, glaube ich, 3:1 getippt für Werder gegen Augsburg. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Werder sogar die Top 10 erreichen wird. Ich würde da sogar drauf wetten.
Oh, mal abwarten. Ja, also wir haben erst den 5. Spieltag jetzt. Aber man kann natürlich schon sagen, okay, man sieht, die Mannschaft hat eine Moral und die Mannschaft scheint zusammengewachsen zu sein und das ist ja auch das, was so ein Abstieg dann halt bewirken kann. Du kannst Spieler dann verkaufen, beziehungsweise Verträge laufen dann aus oder wie auch immer und im Prinzip war dieser Abstieg dann sehr reinigend. Es war natürlich aber auch gefährlich, dass du dann nicht unbedingt direkt wieder aufsteigst und Stand jetzt geht's ja auch gut. Nur muss man halt trotzdem wirklich nochmal die Kirche im Dorf lassen. Man hat gegen Wolfsburg 2:2 gespielt, dass die im Moment nicht so einen guten Lauf haben, sieht man. Wobei man da sagen muss, dass da Wolfsburg sehr viel Glück hatte auch. Also da war Werder meines Erachtens die bessere Mannschaft. So entschieden gegen Stuttgart war dann doch wieder relativ glücklich. Und der Sieg gegen Dortmund war jetzt auch nicht so, dass man himmelhoch jauchzen sagen kann, okay, gut, das läuft. Dann hat man den Nimmer gegen Frankfurt gehabt und auch wieder ein ziemlich knappes Spiel gegen Bochum. Man muss jetzt halt mal anfangen, vielleicht dann auch mal ein Spiel vor der 80. Minute entschieden zu haben, um dann nicht noch weiterhin immer und immer und immer und immer wieder laufen zu müssen, anlaufen zu müssen und bis in die letzte Sekunde dann zu fighten, weil das sind dann halt Körner, die kosten und das kann sich dann irgendwann im Laufe der Saison noch rächen. Aber mit dem Saisonstart kann man als Aufsteiger, denke ich mal, mehr als zufrieden sein und muss jetzt einfach weitermachen und weitersammeln, wie du sagst. Augsburg ist jetzt ein Gegner, gegen die musst du gewinnen. Das ist meines Erachtens so ein direkter Konkurrent um diesen Klassenerhalt. Auch wenn es natürlich schon Stimmen gibt, wie deine mögliche Stimme, die sagen, ja, Werder wird mit dem Aufstieg nichts zu tun haben. Und das kann ja auch gut angehen. Aber solange Werder...
Mit dem Auf- oder Abstieg?
Mit dem Abstieg, Entschuldigung. Aber solange Werder halt de facto noch nicht die Klasse gehalten hat, braucht man ja da nicht großartig drüber reden. Von daher, also, Punkte sammeln. Gegen Augsburg tut man sich sowieso schwer. Ich sehe gerade, man hat insgesamt 20 Spiele gegen die gehabt. Es gab nur 8 Siege für Werder, 2 Unentschieden und 10 Niederlagen. Also Augsburg ist so ein Gegner, da tut sich Werder gerne mal schwer.
Ja, das glaube ich. Aber ich sehe halt auch da unten jetzt schon so gewisse Tendenzen und man kann schon prophezeien, dass, glaube ich, Schalke mehr zu kämpfen haben wird als Werder. Das ist so mein das sind reine Gefühle, ist ja klar. Also das kann natürlich auch komplett anders, aber so vom Gefühl her und Wolfsburg, glaube ich, ist auch sehr viel los. Ist ja auch mit Kovac, das scheint ja irgendwie überhaupt nicht zu klappen. Irgendwie ist das ja auch so gefühlt bei Wolfsburg für mich so, ja, seit Jahren, ne? Die haben ja auch ein paar Mal Relegationen gespielt und kommen irgendwie nicht mehr so richtig in diesen Quark oder da oben rein. Die waren ja eine Zeit lang immer so gesetzt da oben zwischen 1 und ich weiß nicht was. Irgendwann waren sie ja mal Meister und danach so Champions League, Euro League und jetzt sind die eigentlich im Grunde seit Jahren immer so krebsen die so ein bisschen rum und ich glaube, das ist auch so eine Tendenz nach unten und da ist auch nicht viel mit Fans und so weiter. Also es könnte auch sein, dass die über eine lange Strecke da unten bleiben. Hertha sowieso ist auch wieder unten drin, obwohl man ja doch einiges verändert hat. Und Bochum halt, ne, noch 0 Punkte, 3-15 Tore. Das sieht auch für mich dann auch aus, als wenn das, ich glaube nicht, dass die so schnell die Kurve kriegen da. Also insofern, das sollte aus Werder Sicht ja doch ein bisschen beruhigen, dass da einige doch mehr zu kämpfen haben und dass man ja mit dieser Mentalität und dieser, ja, ich sag mal, in den letzten Minuten das Ding noch biegen und man weiß, man kann das schaffen. Das sollte Mut geben und ich denke, insofern, und ich, für mich ist ja sowieso der Trainer das A und O, ne? Also das denke ich, das ist
ja
das
also Faustpfand. Summa summarum muss man einfach sagen, man hat 5 Spiele gehabt, man hat 4-mal nicht verloren. So. Und das ist dann schon positiv, man hat 2-mal gewonnen, 2-mal hat man die Punkte geteilt, 1-mal hat man verloren. Wobei man auch dann wieder sagen kann, gegen Frankfurt, da hättest du dann wieder fast in den 90. Plus dann das 4-4 durch ein Eigentor erzwungen, sage ich jetzt mal. Also die Mentalität ist da und das ist dann nochmal was anderes, wie jetzt zum Beispiel in der Abstiegssaison oder zu Beginn der Zweitligasaison letztes Jahr. Wie du sagst, der Trainer scheint da auch einen ganz, ganz, ganz großen Anteil mit dran zu haben, was da passiert. Und auch am Deadline-Day ist ja dann tatsächlich nichts mehr passiert. Es wurde ja kommuniziert, man möchte dann nichts mehr holen, um das Mannschaftsgefüge nicht wieder durcheinander zu bringen. Also auch da muss man ja sagen, hat Werder eigentlich vorbildlich gehandelt. Denn je später du ja einen Spieler holst, desto länger muss er sich dann halt in der Saison in den Kader und in die Mannschaft integrieren. Und desto größer ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Spieler dann halt eher floppt. Und Werder hat sehr, sehr früh den Kader zusammen gehabt diese Saison. Das hat man gut gemacht. Man hat sehr schnell die Lücken in der Defensive geschlossen, die sich durch Abgänge von Toprak und Co. dann halt geöffnet haben. Mit Stark und Pieper hat man dann, glaube ich, bis dato sehr, sehr, sehr guten Fang gemacht. Gegen Dortmund hat er ein Riesenspiel gemacht, jetzt gegen Bochum war der auch gut präsent, musste dann aber auch ausgewechselt werden, weil er schon eine gelbe Karte gesehen hat. Stark hat, glaube ich, erst 2 Einsätze gehabt, gegen Stuttgart und jetzt gegen Bochum. Beides mal auch nicht über volle Distanz. Gegen Stuttgart sah der beim 2-1 ein bisschen unglücklich aus, gegen Bochum hat er das jetzt gut gemacht. Aber auch da muss man abwarten, wie gesagt, wir haben jetzt noch 29 Spieltage und Werder braucht noch 32 Punkte. Und je mehr und je eher man anfängt zu punkten oder weiterhin punktet, desto eher hat man natürlich dann Gewissheit und kann dann auch mal gucken, die Saisonziele vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben zu korrigieren. Denn das muss man nur mal sagen. Wir Hanseaten sind ja bescheiden. Und
ja. Gut, Bescheidenheit sollte man auch an den Tag legen.
Ja, absolut.
Also, das ist auch aus taktischer Sicht wichtig, dass man immer so ein bisschen sagt, so understatement-mäßig sagt, so, ja, wir wollen erstmal die Klasse halten. Weil dann kann man natürlich aufdrehen, sage ich mal, und für eine Überraschung sorgen. Das ist auch psychologisch gesehen wichtig, so vorzugehen. So ein bisschen. Das hat ja Union auch so immer gemacht. Union hat ja auch mal so auf Understatement so. Und dann am Ende, guck mal, wo die jetzt stehen, so über die Jahre, so was sich da getan hat, oder Freiburg ja genau dasselbe. So, die sagen auch ja immer noch, wenn sie in die Saison gehen, so letztlich, ja, wir wollen erstmal unsere Punkte haben, so, dass wir erstmal schon mal safe sind, und dann gucken wir mal, was noch geht. Ja. Das ist, glaube ich, auch die richtige Herangehensweise. Wobei da wird noch viel passieren, auch die Bayern jetzt, auch wenn sie jetzt zweimal unentschieden gespielt haben, mein Gott, ne? Wobei ich schon der Meinung bin, das ist ein bisschen anders ohne Lewandowski. Also diese absolute Übermannschaft ist das auch trotz Mané irgendwie nicht. Ich habe ja auch das Pokalspiel in der ersten Halbzeit noch gesehen gegen Köln. Mhm. Ich habe dann ausgeschaltet, als 1-0 stand. Aber bis dahin, muss ich sagen, war das eigentlich fast eine ausgeglichene Partie. Also der hatte ja Köln auch das Abseitstor da. Und es wirkt schon so, dass sie zumindest, man kann sie zumindest verwunden, so den Eindruck habe ich irgendwie unter Nagelsmann, so das, was so unter Flick irgendwie komplett weg war, bis auf meine Ausnahme vielleicht zwischendurch, aber so vom Trend her, glaube ich, sind die verwundbar.
Ja gut, dann sagt man jetzt, also Bayern hat jetzt zweimal unentschieden hintereinander gespielt, ich weiß jetzt nicht, auf wen sie am nächsten Spiel da treffen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ja, natürlich, klar, da gebe ich dir absolut recht, die scheinen irgendwie verwundbarer zu sein, was natürlich aber auch irgendwie blöd klingt, weil es ist ja jetzt keiner irgendwie aus einer sehr, sehr starken Defensive gegangen, oder der weltüberragende Torhüter hat die Karriere beendet oder hat den Verein gewechselt, sondern es ist ein Stürmer gegangen, nur ein Stürmer. Und ja gut, man muss natürlich dann auch sagen, der hat dann natürlich die Tore geschossen, die jetzt dann andere vielleicht nicht schießen, aber im Endeffekt, da ist so viel Qualität vorne, klar, mit Gnabry, mit
natürlich,
Mané, ja. Sané ist auch Meister, jetzt nicht von schlechten Eltern. Also die werden Meister, da brauchen wir, glaube ich, nicht lange diskutieren.
Ja, ich glaube, aber es wird tatsächlich ein bisschen knapper, also könnte ich mir gut vorstellen. Gut, die haben jetzt natürlich, ich habe mal geguckt, so jetzt kommt da irgendwie Stuttgart, dann kommt, glaube ich, Augsburg. Also das wird jetzt die nächsten drei Spieltage, gehe ich mal von Siegen aus. Dann wird es natürlich so ein bisschen am 9. Spieltag, glaube ich, habe ich jetzt gerade mal geguckt, spannend, weil dann kommt natürlich der deutsche Klassiker Dortmund-Bayern, und da wird man dann ja mal gucken, was das wird, und dann, ja,
schauen wir mal. Für Werder wird es halt interessant. Man hat noch ziemlich große Namen unter sich stehen mit Leipzig und Leverkusen. Ich glaube, die werden da auch noch so in Richtung Platz 8, 9 mindestens im Ende der Saison kommen. Ja. Ob Köln sich da oben auf Platz 5 hält, weiß ich nicht. Da gibt es ja irgendwie Stimmen in der Köln-Twitter-Bubble, die sagen, mit dem Kader steigen wir ab. Andere sagen, das läuft vollkommen, wir müssen Baumgart vertrauen. Ich habe die Geschehnisse beim FC Köln nicht unter Blick und kann das deshalb nicht bewerten. Für mich im Gefühl würde ich sagen, dass Köln so zwischen Platz 6, das ist das höchste der Gefühle, denke ich mal, und Platz 11 sich irgendwo da einfinden wird diese Saison. Und Hoffenheim.
Oh, gut, da kennen wir doch einen Experten, in Raik.
Raik kann sich natürlich gerne mal da melden. Ja. Und mich aufklären, so ist das.
Hat aber gestern noch getwittert, dass der FC Köln ja der beste, mit Abstand der beste Verein ist, weit und breit, dass es keinen besseren Verein gibt. Da habe ich gefragt, ob der das tabellarisch meint, da meint er ja nicht nur. Also, ja. Gut, alles
gesagt. Ja gut, ich muss sagen, gestern der Auftritt gegen Wolfsburg, ich habe die Zusammenfassung gesehen, das war schon nicht schlecht, ne? Also, wenn man sich die Namen mal so durchliest bei Köln, gerade jetzt nach dem Abgang von Modest, ist denn ja viele dann so schwarzmalerisch geworden, so mit einem Steffen Tigges und einem Thielemann vorne im Sturm zu starten, das ist dann natürlich schon was anderes, als wenn du dann einen erfahrenen, kopfballstarken 15-plus-Tore-Stürmer dann da hast. Aber es funktioniert ja. 4 Tore geschossen. Also, ja, warum nicht? Ne?
Übrigens, kleine Anekdote, ich war ja in den Sommerferien in Köln, ich habe ja mein Festival besucht da, und da war ich in einem Kaufhaus und habe oben natürlich eine Flens gekauft, eine kölsche Flens, und dann lief ich da so durch die Gegend und ich habe ihn nämlich gesehen, den Modest-Kaffee gekauft, aber ich habe ihn dann doch nicht gekauft, aber ich war kurz am Überlegen.
Hättest du ihn gekauft, wäre bei Köln geblieben.
Ja, ja, wahrscheinlich, ja.
So.
Ja. Gut.
Siehst du, jetzt haben wir auch das gelöst, wieso Modest dann doch zum BVB gewechselt ist.
Ja.
Allianz Brisanz ist schuld, beziehungsweise die Hälfte aus oben Stroh von Allianz Brisanz ist schuld. Ja. Augsburg müssen wir noch tippen, das Werder-Spiel.
Habe ich schon.
Ja, du sagtest, das wird ein Sieg.
3-1.
3-1. Und ich meine, ich habe ja bis dato immer sehr pro Werder getippt, weil ich der Meinung bin, man sollte ein Tippspiel nie gegen seinen eigenen Verein tippen. Aber wir sprechen hier von Werder gegen Augsburg. Und ich bin ziemlich geschädigt, was Augsburg angeht. Gerade die Abstiegssaison, die beiden Spieler haben mich fertig gemacht gegen Augsburg. Und ich glaube tatsächlich, dass wir unentschieden spielen werden. Irgendwie so ein 1-1 wird mir dann schon reichen. Das muss nicht wieder ein 2-2 sein oder von mir so ein 0-0. Der Hauptsache, man kassiert nicht noch mehr Gegentore. Andererseits muss man natürlich sagen, so der Wille muss jetzt da sein und wir gewinnen das wieder mit 2 Toren Abstand, 2-0 oder sowas. Aber ich glaube, aktuell habe ich ein 1-1 noch eingetragen.
Tja, ich freue mich schon drauf. Und wir freuen uns auch noch auf die Pokalauslosung. Jetzt könnten wir vielleicht noch eben sagen, wen wünschst du dir?
Wen wünsche ich mir? Ich kann es mal kurz machen, wen ich mir nicht wünsche.
Da bin ich d'accord wahrscheinlich.
Ja, weiß ich nicht. Also, warte, ich muss mir erstmal nochmal die Spielrunde hier aufsuchen. Wir haben ja gerade eben einmal vor der Aufnahme nochmal eben geguckt, wer so alles weitergekommen ist. Also von den Kleinen, die weitergekommen sind, die als Überraschung golden, würde ich gerne auf Elversberg verzichten. Die scheinen irgendwie echt einen guten Run zu haben. Die Stuttgarter Kickers, da würde ich auch gerne drauf verzichten, weil es dann schon eine ziemliche Reise. Und Waldhof Mannheim würde ich auch gerne umgehen. Geografisch gesehen fände ich Lübeck und Braunschweig interessant. Andererseits würde ich mich auch über sowas wie Hannover oder dem HSV, einfach weil wir sonst ohne Nordderby sind, würde ich mich auch über den HSV freuen. Andererseits, wenn der HSV es natürlich nie zur Runde nicht verkacken sollte, kann sich diese Begegnung natürlich gerne so weit wie möglich hinauszögern und im Finale gipfeln.
Finale, bitte.
Das wäre in Ordnung. Andererseits, im Finale möchte ich dann nicht gegen den HSV verlieren, deswegen dann lieber irgendwie Halbfinale und dann den HSV schlagen und dann gegen irgendwen anders im Finale verlieren. Ja, keine Ahnung. Also es wäre mir lieb ein unterklassiger Verein, weil man dann ja vermeintlich denkt, es wäre dann einfacher. So wie gesagt, Lübeck und Braunschweig finde ich ganz interessant. Lübeck hat man ganz selten gespielt, irgendwie so in meinen Erinnerungen, einfach weil es halt auch ligatechnisch immer sehr weit auseinander war. Ja, ich glaube, das wäre für die Fans auch eine schöne Auswärtsreise und Braunschweig, die krebst ja in ihrer Liga auch rum. Aber wer weiß, vielleicht sind die ja dieses Jahr diese Pokalmannschaft. Was wünschst du dir denn für den HSV?
Den Karlsruher SC. Also, nicht die Bayern. Nicht Leipzig. Stuttgart, okay, als Heimspiel. Dortmund bitte nicht. Bochum als Heimspiel, okay. Wolfsburg als Heimspiel, okay. Schalke ebenso. Hoffenheim als Heimspiel, okay. Freiburg, nee, danke. Sind wir gegen ausgeschieden. Gladbach muss auch nicht sein. Augsburg nehme ich, Mainz nehme ich immer als Heimspiel. Union hätte ich auch nicht so gern. Das ist, glaube ich, unangenehm. Werder gerne später, wobei im Pokal ist immer gegen den Rivalen ausscheiden scheiße. Wobei wir sind Zweitligist, ist auch dann kackegal. Frankfurt, weiß ich nicht, auch als Heimspiel vielleicht. Darmstadt natürlich und Hannover. Bielefeld, Sandhausen nehme ich, Düsseldorf nehme ich, Heidenheim, Braunschweig würde ich gerne als Heimspiel, das wäre auch ein gutes Ding. Paderborn, unangenehm, Regensburg, ja. St. Pauli, wie gesagt, auch, muss auch nicht sein. KSC ist ja der Klassiker, zu Hause gerne. Nürnberg, ja, ging ja auch immer gut. Und Mannheim, also von diesen Unterklassigen würde ich tatsächlich Lübeck und Stuttgarter Kickers witzig finden. Lübeck wegen der geografischen Nähe und Stuttgarter Kickers, weil das würde mich so ein bisschen an 87 erinnern, das hatte ich ja schon gesagt. Aber ist natürlich auch so ein Ding, wenn du das verlierst, ist auch immer ein bisschen blöd. Aber gut, ja, schauen wir mal, ne? Ich bin gespannt und nachher gucke ich da mal rein, was es wird.
Ja, so was ich nicht gerne hätte, kann ich mich bei dir eigentlich anschließen. Freiburg, glaube ich, ist auch echt schwer unangenehm. Ja. Union. Ja. Ich glaube, auch Frankfurt wäre unangenehm. Die scheinen jetzt dann so langsam in Trott zu kommen. Diese Niederlage gegen Bayern da zusammen beginnen. Das muss irgendwie ein Zusammenspiel aus starker Vorbereitung bei Bayern und neuer Kader bei Frankfurt gewesen sein, dass das da 5 oder 6-1 ausgegangen ist. Ja, Hauptsache ein schönes Spiel. Und wenn wir jetzt nicht gerade irgendwie Lübeck oder Stuttgarter Kickers oder Waldhof Mannheim bekommen, also alles, was unter Liga 2 ist, dann würde ich mich sehr über ein Heimspiel freuen. Denn Heimspiel und Werder im Pokal, das ist eine gute Love Story. Ich glaube, man hatte bis zu diesem Pokalspiel gegen die Bayern, wo man dann innerhalb von 2 Minuten einen 2-0 Rückstand aufgeholt hat. Ich glaube, ich hatte man irgendwie über mehrere Jahre 20 Spiele zu Hause gewonnen. Also das wäre eine schöne Sache, ein Heimspiel, aber ansonsten, wie gesagt, Lübeck, das würde ich schön finden. Grün-Weiß trifft auf Grün-Weiß.
Ja. Dann gucken wir mal.
Gut. Dann haben wir also wieder die Folge eigentlich vollgepackt gekriegt. Ja. Wir müssen aber noch über eine Sache sprechen.
Ja.
Sonst haben wir ja mal gerne so um diesen Zeitraum des Jahres dann noch eine Special-Folge gemacht. Nur dieses Mal lohnt sich das gar nicht mal so wirklich. Denn bei Werder ist nichts mehr passiert an diesem sehr aufregenden Tag. Und beim HSV hat sich da jetzt wirklich was getan? Oder?
Ja. Abgänge. Also Opoku weg. Mhm. War klar, hat sich schon angedeutet.
Zum FC Kaiserslautern. Und da kannst du ja auch noch eine Chose zu erzählen.
Ja, sein erstes, also er könnte zum Einsatz kommen, dann, wenn es gegen den HSV geht.
Mhm. Und was ist daran so besonders?
Ja, ich werde im Stadion sein. Ja.
Also wirst du live miterleben, wie euer Leihspieler Aaron Opoku in der 90. Minute den 1:0 Siegtreffer machen wird für Kaiserslautern?
Ich hoffe nicht. Aber es könnte passieren, sagen wir mal so. Es wäre wieder, ich sag mal, das wäre wieder so eine typische Geschichte, ja. Ich hoffe natürlich nicht. Dann ist Maxi Rohr noch gegangen. Komisch irgendwie so ein bisschen, weil Walter war darüber ein bisschen überrascht, Bolt auch. Weil eigentlich hat er ja doch seine Einsätze bekommen. Da gehört er ja durchaus zum Stamm, aber hat jetzt wahrscheinlich durch dieses Überangebot im Mittelfeld, was wir haben, dann doch gemerkt, es wird wahrscheinlich auf kurze Lang doch nichts oder so, keine Ahnung. Und der hat, glaube ich, auch zu dem, wie heißt der Trainer von Paderborn noch, Kwasniok?
Kwasniok, ja, genau.
Ja, einen guten Draht, das habe ich mal im Podcast mitbekommen und da habe ich mich schon gewundert. Also die sind sehr, kennen sich wohl noch aus früheren Zeiten und der ist dann halt nach Paderborn gegangen, hat auch, glaube ich, gestern übrigens durchgespielt, glaube ich, die erste Partie und war danach in Hamburg im Volkspark in der Nordkurve, so wie ich gelesen habe, und hat tatsächlich den HSV angefeuert. Das spricht ja wieder für ihn, muss man sagen.
Doch. Ja. Marco Johansson ist ja auch noch gewechselt, war das jetzt auch noch am Deadline Day nach Bochum?
Ja, das war noch, nee, oder war das davor?
Nee, ist am Deadline Day, am 1.9. Ja. gerade, ja, also
das genau. Ja. Gut, das ist, da ist man ganz froh, dass man den noch losgeworden ist. Man dachte ja, das wird nichts mehr. Und dass der dann zu Bochum geht, hat mich auch verwundert, weil er ist ja irgendwie so, wie, was man hört. Ne? Man kann ja immer nur mitkriegen, was die Medien so berichten, aber wohl nicht der Trainingsweltmeister. Und vielleicht brauchen sie halt einen guten zweiten Mann. Und ja, schauen wir mal.
Ja, ich muss mich nochmal eben berichtigen. Aaron Opoku ist festgewechselt und kein Leihspieler.
Ja, die
und William Mikel-Brosis, oder wie wird er jetzt ausgesprochen? Der ist ja gekommen.
Genau.
Der ist gekommen. Neue Rechtsverteidiger-Hoffnung, wie würdest du das einschätzen?
ja, eigentlich ein ganz guter Transfer, glaube ich. Also ist weit unter Marktwert gekommen. Mhm. Fest, 18 Jahre, also mit Entwicklungspotenzial, längerfristiger Vertrag. Muss man jetzt natürlich ein bisschen aufbauen. Ich fand es auch ganz gut, dass er jetzt gestern noch nicht gespielt hat. Also bei Dompe, den finde ich, ist ein bisschen kompletter. Den konnte man auch gleich bringen. Und Haya hat es ja jetzt auch in Nürnberg nicht so schlecht gemacht. Und gestern fand ich das jetzt auch recht solide. Also das, ich habe zwar gelesen, einige fordern den schon, aber ich würde da erstmal ganz ruhig bleiben. Also solange Haya da sein Ding macht, den kannst du irgendwann vielleicht mal nochmal so 10, 15 Minuten bringen, damit er schon mal ein bisschen schnuppert, wenn es gut läuft. Und dann so ein bisschen langsam aufbauen. Aber ich glaube, ganz guter Transfer, so vom Gefühl her. Ich kann aber zu dem Spieler nicht so viel sagen, weil ich, ja, ich eigentlich gar nichts sagen. Ich habe den nie auf dem Schirm gehabt, zum ersten Mal gehört. Aber was ich ganz gut finde, ist auch ein Franzose, der, das ist so eine leichte French Connection jetzt mit Dompe, hat, glaube ich, auch schon gesagt, das ist sein kleiner Bruder, den nimmt er jetzt so unter seine Fittiche. Mhm. Das ist vielleicht auch ein Gedanke, den man dabei hatte, dass man dann noch einen Franzosen hat. Boah. Also insofern eigentlich ganz gut gelöst. Man hat jetzt keinen Backup-Stürmer für Glatzel. Das wollte man ja eigentlich noch haben, falls Glatzel sich mal verletzt. Ne? Da hat man eben dann erstmal nichts. Da war immer Dove da noch im Spiel, der ja vertragslos ist. Den könnte man im Grunde auch noch verpflichten.
Mhm, genau.
Ja, aber davon hat man wohl Abstand genommen erstmal.
Aber sonst ja. Kann ja auch Königsdörfer mal im Sturmzentrum dann mal ran, wenn es nur eine Sperre sein sollte. Ja,
genau.
Aber wer weiß,
Vertragslose Spieler
können ja noch wechseln.
Genau, der kann ja gegen Kiel wieder ran.
Ja, genau. Ransford Jeboa Königsdörfer. Das ist auch ein Name, wie Gott ihn schuf, glaube ich. Ne? Das ist.
Ja. Und dann kommt, wenn man dagegen unsere Namen dagegen stellt. Das ist eher so die Prinzip deutsche Eiche.
So.
Ne?
Ja. Gut.
Okay.
Wieder von Höckskin auf Stöckskin gekommen und
ja.
Wir haben jetzt unsere Themen, glaube ich, ganz gut abgearbeitet.
Denke
ich auch. Und wir hören uns, denke ich, nächste Woche wieder.
Ja. Oder?
Ja. Und ja, gerne. Vergesst nicht zu tippen, nicht so wie Harry, dass man dann um 22 Uhr auf dem Konzert noch tippen muss.
Ja. War gut.
Vielleicht hat man dann auch mal weniger mit dem Abstieg zu tun in den Tippspielen.
Ja, die Saison ist noch lang. Hallo, ich pass mal auf, ich werde das noch wuppen.
Ich bin gespannt und freue mich auf dein Comeback.
Ja.
In beiden Tippspielen. Und ja, gut, ich gucke jetzt gleich die zweite Halbzeit. Ich werde ich gucke sowieso schon die ganze Zeit so nebenbei. Hannover führt gerade 1-0 durch ein Elfmeter-Tor.
Oh.
Und Darmstadt führt 1-0 gegen Bielefeld. Und ich werde mir das Kaiserslautern-Spiel, glaube ich, dann in dem Einzelspiel angucken. Denn Kaiserslautern, die machen mir irgendwie Spaß, muss ich sagen.
Das stimmt, das muss man sagen, ja. Freue ich mich auch schon drauf.
Gut, dann gucken wir jetzt zweite Liga, dann gucke ich dritte Liga, weil Augsburg spielt dann um 15:30 gegen die Hertha. Da muss ich ja dann gucken für nächste Woche, was Werder da empfängt. Was mich ärgert, denn das Spiel werde ich leider wahrscheinlich nicht gucken können. Ich werde selber auf dem Sportplatz wieder stehen müssen, das ewige Leid. Ja, gut, Harry, ich glaube, wir haben alles und wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören an unsere Zuschauer und bis nächste Woche. Ja, Allianz Brisanz nochmal wieder hier. Ich weiß da jetzt nicht, ob Harry sich zuerst gemeldet hat, aber es gab ja noch die Pokalauslosung und dort werde ich jetzt nur für Werder sprechen. Werder muss nach Ostwestfalen. Der SC Paderborn ist der Gegner. Leider kein Heimspiel geworden, aber es wurde dann relativ knapp zum Ende hin, dass man vielleicht doch noch irgendwie auf Union oder auf Gladbach oder ja sonst irgendwie nicht so ganz einfache Lose gestoßen wäre. Darmstadt zum Beispiel wäre auch noch drin gewesen. Ja, mit Abstand glaube ich nicht unbedingt das einfachste Los aus der zweiten Liga. Paderborn stark und ein Freilos ist es garantiert nicht, nur weil es ein unterklassiger Verein ist. Letztes Jahr haben wir uns in der zweiten Liga massiv schwer getan. Und das Heimspiel 4-1 verloren, in Paderborn 4-3 gewonnen. Und ja, gut, ich bin zufrieden, es ist nicht Bayern, Dortmund, Leipzig.
Leverkusen, obwohl die sind ja rausgeflogen. Da ist es keiner von geworden. Von daher kann ich damit ganz gut leben und passt schon.
In der zweiten Pokalrunde spielt der großartige Hamburger Sportverein in Leipzig bei RB, dem aktuellen Pokalsieger. Also der Auftrag lautet, den aktuellen Pokalsieger aus dem Wettbewerb zu schießen. Ich vermute mal, das wird uns nicht gelingen. Und ich sage mal, von allen Losen, die man so hätte kriegen können, ist es mit das Beschissenste. Nicht mal ein Heimspiel in Leipzig gegen diesen Kackverein. Ja, also ich sag mal so, das war's dann. Zweite Runde, ciao. Ja, und ich bin so ein Pokalfan. Das macht mich doch etwas traurig. Naja.
Allianz Brisant. Allianz Brisant.